Früherkennung und Therapiekontrolle, das war der Input, wie er vor 12 Jahren auch von Professor Reinhardt in Salzburg präsentiert wurde, mit sehr viel ambitionierter Ankündigung, dass die Prävention eine sein wird, dass wir Erkrankungen bereits erkennen in der genetischen Landkarte und auch mit Hilfe der molekularen Bildgebung, bevor die Krankheit systemisch oder manifest wird, dass wir in der Therapie die Therapie individualisieren, dass wir mit der Gentherapie und mit der Stammzellentherapie weitaus größere Fortschritte machen, als damals noch möglich gehalten wurde, und dass wir vor allem in der Kontrolle der Therapiemöglichkeiten sind unsere Therapeutiker dort, wo sie benötigt werden, und welche Reaktionen können sie dort erzielen und erzeugen. Das Monitoring dazu und daraus ableitend ein Disease Management, wie das von vielen auch gefordert wird. Welche Voraussetzungen sind dazu notwendig, dass wir hier unseren ganzen Ablauf in den Algorithmen überdenken sollten, den Einsatz der technischen Ressourcen so gestalten, dass man Redundanzen vermeidet und dass die Daten so rasch wie möglich online dort verfügbar sind, wo sie auch benötigt werden. Optimization of Workflow in Healthcare als eines der Ziele, die ja zum Teil umgesetzt wurden. Wenn wir uns anschauen, wie schaut denn das in der Radiologie seit den letzten 140 Jahren aus, von der Elektromedizin beginnend bis eben zur Molekularbildgebung und Biologie, die ja um die Jahrhundertwende sich etabliert hat, möchte ich mit einigen Beispielen Ihnen aufzeigen, wo wir zurzeit stehen und was die Technologie bereits jetzt und in den letzten Jahren ermöglicht hat, dass wir den Nachweis der Erkrankungen erbringen können, den Verlauf, die Kontrolle und sämtliche Formen, wie das in der molekularen Bildgebung, die 2002 mit SPECT-CT und PET-CT, wie es auf diesem Bild sichtbar ist, dargestellt werden konnte. PET-CT ist ein Thema. Es gibt noch immer Schwerpunktkrankenhäuser, die ein PET-CT noch immer nicht haben, sondern einen singulären PET. Hier ist ein Nachholbedarf gegeben. Wir haben auch noch nicht überall SPECT-CT installiert. In der Zeit, wo die molekulare Bildgebung mit der Computertomographie und der Positronenemissionstomographie sich etabliert hat, kamen auch andere Möglichkeiten der Darstellung von Erkrankungen, wie zum Beispiel das Near-Infrared-Fluoroskopy, wie das der Professor Weißleder, den ja die Amerikaner vom Max-Planck-Institut aus München eingeladen haben, in Boston ein großes Institut aufzubauen und auf die Forschungssummen, die dieser Mann für sich alleine vom NIH jährlich zur Verfügung gestellt bekommt, nämlich das sind ungefähr 600 Millionen Dollar nur für seine Forschungen. Und diese Bilder, die wir hier sehen, wie bei der Maus mit dem Brustkrebs, wo er mit Hilfe des Infrarots, der Infrarotsdarstellung die Veränderungen im Bereich des Tumors vor und nach der Therapie aufzeigt, oder die Veränderungen beim Myokardinfarkt mit Hilfe von Eisenoxid-Nanopartikeln, wie hat sich die Narbe in diesem Bereich verändert. Das sind schon die Aufnahmen aus dem Massachusetts General Hospital, wo Professor Weißleder tätig ist. Mit der Gentherapie, welche Möglichkeiten haben wir, wenn wir Partikel hernehmen, die sich an verschiedenen Strukturen andocken können und dann hier für die Bildgebung zur Verfügung stehen, wie Eisenoxid-Nanopartikel oder auch im Ultraschallbereich Partikel, die durch den Ultraschall zerbersten und so ein Bild ergeben können. 2001, ich habe hier die Präsentation vorhin aus 2002 aus Salzburg gebracht, 2001 begannen die Publikationen und auch die Kongresse mit diesem Thema. Heute sind ungefähr 1522 Publikationen zur molekularen Bildgebung verfügbar. Im vorigen Jahr, im Dezember, waren beim RSNA, beim Nordamerikanischen Röntgenkongress, ca. 80 Präsentationen und Publikationen verfügbar. Und an der Universitätsklinik in Wien wurde das erste MRT-PET installiert und ist jetzt im klinischen Betrieb seit einigen Wochen. Insgesamt gibt es ungefähr 50 Installationen und eine Umfrage der Österreichischen Röntgengesellschaft im Jahr 2010 zur Zukunft der Radiologie hat ergeben, dass 35% der Schwerpunktkrankenhäuser und Universitätskliniken angegeben haben, dass sie bereits molekulare Bildgebung betreiben. 18,6% sind vorbereitet und 45% glauben, dass sie nie diese Möglichkeiten in der Diagnostik und Therapie einsetzen können. Wir werden bei den nachfolgenden Präsentationen sehen und hören, dass wir nicht nur die anatomischen Strukturen, die Funktion, vor allem aber den Metabolismus in den Bereichen, die erkrankt sind, mittels dieser kombinierten Methode von Magnetresonanztomographie und PET-Technologie darstellen können. Einige Beispiele dazu mit entsprechenden Spulen für die spezifischen Erkrankungen, wie hier bei der Mama, bei dem Brustkrebs, eine Darstellung, nicht nur lokal, sondern auch, ob systemisch sich etwas verändert hat. Ein Beispiel, eine Erkrankung, die leider im Zunehmen ist und uns alle diagnostisch und therapeutisch beschäftigt, die Demenz vom Alzheimer-Typ, die heute schon mit dem PET auch gut dargestellt und bewiesen werden kann, indem man den Nachweis der amyloiden Plaques bringt, was ja hier mit Hilfe des MRT-PETs weitaus besser gelingt, als es bisher möglich war. Gibt es mit dieser Methode nur Vorteile? Ich bin überzeugt, Kollege Helbig und Kollege Sinzinger werden uns das bringen. Die Vorteile sind von der Industrie herausgearbeitet. Nachdem wir in unserem Haus diese Möglichkeit der Untersuchung noch nicht haben, kann ich sie natürlich nur mit einem Fragezeichen versehen. Von den 50 Installationen dieser MRT-PETs sind die meisten in Nordamerika und zwei in Großbritannien und eine in Wien und der Rest ist verteilt auf Europa und Asien. Wir sind die ersten Ergebnisse in größeren Serien. Bei 134 Patienten wurden immerhin bei 41% zusätzliche Informationen gewonnen, wovon 18% gleich aufgrund des Informationszugewinns auch die Therapie verändert wurde. Und in einem raschen Durchlauf die Beispiele: der dritthäufigste Tumor beim Mann, das Prostatakarzinom, Metastasierung, ja, wenn, wo, in welcher Form, mit Hilfe MRT-PETs um einiges genauer als wie beim PET-CT. Die pädiatrische Onkologie eine Herausforderung, weil ja hier therapeutische Möglichkeiten und Reaktionen aufgrund der Therapeutika so rasch wie möglich auch dargestellt werden sollten, wie hier bei diesem Lymphom. Ein seltener Tumor eines Leiomyosarkoms des Ovars mit einer Lebermetastasierung. Hier war die Frage nur in die Leber oder auch sonst wo. Und man sieht, dass dieser Tumor ausschließlich in die Leber metastasierte, gut dargestellt mit all seinen Möglichkeiten. Das Ewing-Sarkom hier in einer Lokalisation, die eher selten ist, an den Rippen, auch dargestellt, dass es nur lokal ist und nirgendwo anders. Eines der häufigsten Tumoren bei Mann und Frau, das Bronchioskarzinom, natürlich heute schon für das PET ideal, aber PET-MRT, Aussaat, Lymphknoten-Staging, überhaupt Staging, operabel, nicht operabel. Das ist eine große Hilfe, ebenso wie beim Lymphombefall sämtlicher Skelettstrukturen oder parenchymatöser Strukturen mit Hilfe von MRT-PET um einiges klarer und umfassender in einem Untersuchungsgang darstellbar, als wir mit allen bisherigen Untersuchungsmethoden. Mammakarzinom hatten wir schon präsentiert. Ich möchte jetzt die Frage in den Raum stellen und ich bin überzeugt, dass wir zum Teil Antworten bekommen werden, bei welchen Indikationen ist der Einsatz von molekularer Bildgebung heute schon Routine und wann dürfen wir es erwarten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächsten Vorträge.